Bevor ich beginne, mal noch zwei, drei Sätze zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt uns befinden. Ist also Halloween. Na, Halloween, das ist ja nach der Wende wieder ganz neu in Gang gekommen, in Mode hier auch bei uns. Und ich sage bloß mal kurz ein paar Eckdaten dazu, damit wir auch einen klaren Blick haben zu der ganzen Sache und auf jeden Fall keinerlei Kompromisse eingehen. Halloween ist dasselbe für die Satanisten wie für uns Christen, das Auferstehungsfest von Jesus, also der wichtigste Feiertag für uns, die Gläubigen, ist der Tag, wo Jesus auferstanden ist, und das ganze Wochenende sein Sterben, sein Begrabensein und Auferstehen. Und für Satanisten ist Halloween und Allerheiligen, das sind so ihre höchsten Feiertage, die sie feiern. Und dort ist die ganze dämonische Welt aktiv. Es werden Blutopfer gebracht, Menschenopfer und so weiter. Die Macht Satans wird gestärkt, er wird angebetet von seinen Leuten. Und seine Untergebenen sind gerade in dieser Zeit besonders aktiv. Und ich habe mich sehr viel gelernt auch von einem Bruder, der ist schon seit ungefähr mein Alter, das seit 23, 24 Jahren. Jetzt hat Jesus ihn radikal bekehrt. Es war ein General Satans gewesen in den USA. Der stammt ursprünglich aus Puerto Rico, John Ramirez. Und ich habe vieles von ihm gelernt. Und er sagt, zu diesem Zeitpunkt jedes Jahr, zum Halloween, haben sie ganz besonders die Christen im Visier gehabt und haben verschiedene Rituale ausgeführt und Flüche ausgesprochen und so weiter und Satan angebetet. Und er sagt, die Christen oder beziehungsweise alle Menschen, die sich diese Kürbisse aufbauen oder die Kinder verkleiden, diese ganzen Dinge mitmachen, sie ziehen sich die Dämonen in ihr Leben und in ihr Haus. Also sagt er, sobald wie du so einen Kürbis vor deinem Haus hast, haben die Geister sofort Anrecht an deinem Haus und deinem Grundstück, deiner Familie. Sagt er, und traurigerweise gibt es viele Christen, die dort Kompromisse schließen, die kein geistiges Unterscheidungsvermögen haben, und sie laden sich diese Mächte dann auch in ihr Zuhause, in ihre Familie ein. Und er hatte wirklich viele Dämonen unter sich. Er hat die geistige Welt gesehen wie die natürliche und hat dann auch diese Mächte dann immer dort losgeschickt in diese Häuser rein. Also der geistige Kampf ist absolut real. Ja. Und das kann man nicht verharmlosen, sondern nimmt diese Dinge so. Natürlich feiern wir das nicht. Manche Gemeinden, die feiern dann wie so eine Art Ersatz, Erntedank zu der Zeit. Das ist genauso. Also, das bringt auch nichts, sondern du öffnest diese Tür genauso für diese Mächte. Amen. Also seid wirklich klar in der Unterscheidung, vollkommen kompromisslos. Wir haben keinen Anteil an den Mächten der Finsternis. Amen. Ja, und dann mit dem Allerheiligen geht es dann weiter. Da werden die Totengeister angerufen, Spiritismus und diese ganzen Dinge. Das geschieht da auf den Friedhöfen. Und das lagert sich dann auch auf eine Stadt. Man spürt das manchmal in der geistigen Welt zu dieser Zeit. Aber jetzt keine Furcht, für euch nur zur Information. Schützt euch, nehmt es zur Kenntnis. Es gibt genug solche Zirkel, auch hier im Erzgebirge, vor allen Dingen Richtung Osterzgebirge. Und schützt euch davor, betet, dass der Herr euch bewahrt. Und das Gute bei der Botschaft ist, wo er dort nachts immer astralreisend unterwegs war und hat vor allen Dingen christliche Häuser angegriffen, er konnte bei Christen, die klar im Herrn waren, die eine Beziehung zu Jesus hatten, die im Heiligen Geist gefüllt waren, die ein reines, sauberes Leben geführt haben, er konnte weder bei ihnen noch bei ihrer Familie, bei einem Grundstück, konnte er etwas tun. Er musste einen großen Bogen dran machen. Und wenn er ihnen auf der Straße begegnet ist, konnte er nicht an ihnen vorbeigehen. So viel Licht und Herrlichkeit des Heiligen Geistes ist in einem Gläubigen. Das sollte uns aufbauen. Amen. So, und da sind wir schon wieder beim Thema. Ne? Diese geistigen Realitäten sind da. Und das sollte man nicht unterschätzen und aber auch nicht überbewerten, zur Kenntnis nehmen. Und der in uns ist, ist stärker, wie der in der Welt ist. Und Jesus hat diese Mächte bereits besiegt, aber sie sind noch da und sie führen ihr Werk der Verführung, der Versuchung weiterhin aus. So, da sollte man nicht leichtfertig damit umgehen. Gut, letzte Woche hat die Lüdi hier zum Familiengottesdienst es echt gut gemacht, hier mit Daniel der Löwengrube und dann diese Beispiele von diesem Pfarrer da aus der Zeit des NS-Regimes, wie er dort widerstanden hat, oder dann von Corrie ten Boom, diese Beispiele sehr ermutigend auch für uns gewesen. Ja? Amen. So, und ich möchte mal zurückgreifen von vor 14 Tagen, damit wir den Anschluss bekommen. Wir hatten uns vor 2 Wochen darüber unterhalten, über das sogenannte Testamentseröffnung. Und dieses Testament hat Jesus ja bezahlt, besiegelt durch sein Blut. Und wir haben uns aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4, damit beschäftigt, was Gott uns alles geschenkt hat. Also diese Dinge, die wir letztens besprochen haben und auch heute, die sind dazu da, dass du es im Glauben ergreifst, was Gott dir bereits geschenkt hat und das in deinem Alltag einbaust. Es geht darum, dass wir als Christen in der heutigen Zeit aufgebaut sind, erbaut, aufgebaut in Gott, in seinem Wort, in der Beziehung zu ihm, im Heiligen Geist. Amen. So, und vor 2 Wochen haben wir uns darüber unterhalten, wie Petrus das beschreibt in seinem 2. Brief im 1. Kapitel, dass Gott uns alles geschenkt hat. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Alles, was dazu dient, dass wir ein gottgefälliges Leben hier führen. Und ich greife nochmal zurück, das dient dazu, dass du vollkommen unantastbar bist für die Mächte der Finsternis. Alles, was dazu dient, hat Gott uns geschenkt, steht dort, in der Erkenntnis Jesu Christi, der uns erlöst hat. Ich zitiere jetzt mal mit meinen Worten. Und diese Erkenntnis Gottes, wie wichtig das ist und wie Petrus das in seinem 1. und 2. Brief, wie er das versteckt, immer wieder erwähnt hat. Und wenn du das mal erkannt hast, was für ihn die Erkenntnis des Messias bedeutet hat, wirst du das auch erkennen in seinen Briefen, wie er das immer wieder erwähnt. Also in der Erkenntnis Christi sind wir in einen Zustand versetzt, wo wir diese Verheißung empfangen haben, wo wir alles erhalten haben von ihm und was zum Leben und zur Gottesfürchtigkeit dient. So, und der nächste Vers, Vers 4, spricht davon, dass wir die allergrößten, kostbarsten Verheißungen empfangen haben. Und darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten, was diese allergrößten und kostbarsten Verheißungen eigentlich sind. Ich nenne bloß mal 2 Stichpunkte, ihr könnt schon mal überlegen, diese 4, die wir da hatten. Und zwar sind die allergrößten und kostbarsten Verheißungen diejenigen, die Gott und Jesus alles gekostet haben. Und dann erwähnt Petrus im Vers 4, sie dienen dazu, dass wir durch diese Verheißung, wenn wir es im Glauben annehmen und ausleben, Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das heißt, dass wir Christus ähnlich werden. Und das ist die Vision, das Ziel des Vaters, seine Wege mit uns als Christen. Nachdem wir uns bekehrt haben, hat Gott uns ein Ziel gesetzt. Und das gilt für jeden einzelnen Gläubigen, für jeden, der Jesus aufgenommen hat, gibt Gott ein Ziel. Egal aus welchem Hintergrund du kommst oder wie dein Zustand ist, wie tief du in Sünde warst oder wie religiös du warst, beide brauchen Erlösung. Nämlich Freiheit von Selbstgerechtigkeit und bösen Werken hin, also Buße und dann hin zur Gerechtigkeit Christi. Amen. So, und dann hat Gott für jeden Einzelnen ein Ziel, eine Vision. Und das hat man letztens rausgearbeitet. Und dort gehen wir heute noch mal tiefer rein, Römer 8, 29. Wir sind berufen, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Also Gott hat für uns einen Zweck. Er hat ein Ziel, eine Vision. Er hat eine Aufgabe, die wir auch ausführen dürfen, um dorthin zu wachsen, nämlich in das Bild seines Sohnes. Er möchte, dass wir alle Brüder und Schwestern von Jesus, dem Erstgeborenen, werden. Amen. So, das heißt, die allergrößten Verheißungen, die Petrus dort anspricht, die er nicht genau auflistet, aber wir haben uns dort mal damit beschäftigt, was er damit meint, das sind diejenigen erstens, die Gott, den Vater und Jesus alles, aber auch vollkommen alles gekostet haben. Deswegen sind sie die allergrößten, die kostbarsten Verheißungen. Und sie dienen nur einem Ziel, damit wir in das Bild von Jesus umgestaltet werden. So, und das sind die Verheißungen des neuen Bundes, die bei Jeremia 31 schon stehen, Hesekiel 36, aber wir haben uns dann auf Jeremia 31 konzentriert. Und das sind die 4 Bündnisverheißungen, die Gott im neuen Bund zuerst dem Volk Israel gegeben hat. Und da wir Anteil haben in Jesus an den Verheißungen Israels, gehören die genauso uns. Amen. So, und das ist so eine Art wie neuer Bund oder neues Testament, nennen wir ja das, den zweiten Teil der Bibel. Also es wird ein Testament eröffnet und der Anwalt ist der Heilige Geist und teilt die Dinge aus. Ja. Und für uns ist das alles verfügbar. Bei einem Testament zur Öffnung hast du aber die Entscheidung, das anzunehmen oder das Erbe auszuschlagen. Und deswegen findest du Christen, die in dieser Fülle des Lebens des Christus leben, und dann gibt's wieder auch Christen, die leben nicht darin. Einfach weil sie das Erbe nicht angenommen haben, das Gott jedem einzelnen seiner Kinder gibt. Und der erste Punkt ist, wir müssen erstmal wissen, um was es eigentlich geht. Was sind die allergrößten Verheißungen? Wer kann das noch zusammentragen? Ich meine, es geht um dein persönliches Testament. Es geht um das Erbe, was Gott dir geschenkt hat. Um die allergrößten Verheißungen, die er dir hier auf dieser Erde mitgegeben hat. Was waren die für Dinge? Warte mal, Sek, du.
Ich habe gelunzt, ja. Sein Gesetz in unser Herz. Und dann, dass er uns da ein neues Herz macht. Und dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Und, warte mal, nee, mein Geist ins Herz, dass er uns unsere Sünden vergeben hat und uns ewiges Leben gegeben hat und sein Geist in uns leben lässt.
Gut, du hast schon den ersten Punkt und den letzten Punkt zusammengefasst. Da fehlen noch die zwei in der Mitte. Der erste Punkt war, Gott hat uns ein neues Herz, einen neuen Geist gegeben, hat uns seine Gesetze ins Herz gegeben und auch die Fähigkeit, damit wir ihm gehorsam sein können, die auszuleben. Das war der erste Punkt. Das letzte war, uns sind all unsere Sünden vergeben. Wir sind versöhnt mit Gott. Was war der zweite? Albrecht, Halleluja, du kriegst heute ein Bienchen.
Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein.
Genau. Wir gehören jetzt zu Gottes Bundesvolk dazu und das hat natürlich auch gewisse Anforderungen an uns. Es ist ein heiliges, ein abgesondertes Volk. Wir gehören zum Volk Gottes. Und der dritte Punkt, Halleluja, du hast es so laut reingerufen, da muss man das Mikro nicht hinhalten. Ne? Höchstens für die Aufnahme.
Alle werden Gott erkennen.
Amen. Halleluja. Das sind diese vier Punkte, hat Gott uns mitgegeben im neuen Bund. Sie gehören dir. Das ist dein Erbteil. Das sind die allergrößten Verheißungen, die er dir geschenkt hat. Und durch sie wirst du Teilhaber der göttlichen Natur. Da gehören noch mehr dazu. Aber das sind die Kernpunkte, die Gott uns mitgegeben hat in seinem Wort, überschaubar. Ja, erstens, er gibt uns ein neues Herz, er gibt uns einen neuen Geist, er gibt uns seine Gesetze nicht mal auf Stein werfen, sondern ins Herz. Und er sorgt dafür durch seinen Geist, dass wir darin leben. Weil Gottes Kinder sind gehorsame Kinder. Amen. Denn der Teufel herrscht über die Söhne des Ungehorsams und wir haben den Geist der Sohnschaft, den Geist des Gehorsams empfangen. Das Zweite, wir gehören jetzt, die wir nicht ein Volk waren, die wir weit weg waren von Gott, wir gehören zu seinem Bundesvolk dazu, zu seiner Familie. Und das Dritte, das finde ich unwahrscheinlich stark, wenn du dort mal tiefer gräbst, das ist eine Fundgrube, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, hier im Erzgebirge, du gräbst irgendwo, na, früher, vor mehreren hundert Jahren, die haben eine Silberader gefunden, sind da nachgegangen, bis sie eine reiche Lagerstätte gefunden haben. Und so ist es mit dem Thema Erkenntnis Gottes. Und Gott sagt, im neuen Bund werden alle mich erkennen. Alle. Die Kleinsten, die Größten steht da drin. Keiner kann mehr hin, du kannst nicht vor Gott hintreten. Ich meine, diese Verheißungen, die haben auch gewisse Anforderungen. Gott sagt, das habe ich dir alles geschenkt. Und du kannst nicht mal vor Gott stehen und sagen, ich wusste gar nicht, wie du warst. Ich habe dich nicht erkannt. Ich habe dich weder als Vater erkannt, noch als heiligen Gott. Du warst so nebulös, so weit weg. Und Jesus, ja, ich habe schon viel von dir gehört, aber ich habe dich auch nicht erkannt. Erkennen bedeutet, jemanden eine tiefe Beziehung haben. Das Wort wird auch verwendet im Alten Testament, wenn zwei geheiratet haben, ja? Und dann fruchtbar wurden. Also steht schon auf den ersten Seiten der Bibel, Adam erkannte seine Frau Eva, sie wurde schwanger und gebar den ersten Sohn. Zu erkennen bedeutet, mit jemand eine so enge Beziehung zu haben, so eine intime Beziehung, dass Frucht daraus hervorkommt. Jesus hat das verglichen mit Weinstock und Rebe. Und dazu sind wir berufen, mit Gott, dem Vater, mit Jesus so eine enge, familiäre, so eine tiefe Beziehung zu haben, dass Frucht daraus hervorkommt. Gott erkennen. Und interessanterweise hat Petrus in seinem zweiten Brief, ich glaube Kapitel 2, 20, hat er gesagt, dass wir durch diese Erkenntnis des Alleinheiligen und durch diese Erkenntnis von Jesus, dem Reinen, dem Heiligen, dem Sündlosen, dem der Sünde und dem Verderben in dieser Welt entflohen sind. Was sorgt in unserem Leben dafür, dass wir der Sünde fliehen? Indem wir dem Reinen und Heiligen erkennen. Ich finde den Vers so stark, weil das ist nicht mit der Rute des Gesetzes. Das Gebot ist da. Haltet euch rein. Lebt sauber als Volk Gottes. Habt keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis im Epheserbrief. Aber was ist diese Kraft, die uns davon fernhält und die uns regelrecht von den Dingen dieser Welt wegzieht? Das ist die Erkenntnis Jesu Christi. Das ist die Erkenntnis dessen, der allein rein und heilig ist. Lieben, und das hält uns von der Sünde fern. Ich finde den Vers so gut. Lesen wir mal. Vielleicht kann das Susi nochmal anwerfen vorne. 2. Petrus 2, Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden wurden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Also es geht dort um Christen, die wieder in alte Sünden und alte Verhaltensmuster zurückgefallen sind, denen sie vorher durch die Erkenntnis Gottes entflohen sind. Aber hier geht es darum, dass du den Heiligen, den reinen Jesus siehst. Und dieses Bild von ihm dich so sehr prägt, dass es dich von jeder Sünde rauszieht und fernhält. Amen. Das hast du erhalten im neuen Bund. Jeder wird ihn erkennen, der Kleinste und der Größte. Jeder hat Zugang zu ihm. Und wie gesagt, du kannst nicht vor Gott hinstehen und dann sagen, ich habe dich nicht erkannt. Dann sagt Gott, alles verfügbar für den Kleinsten, den Größten. Den, der sich heute bekehren würde, genauso wie für den, der schon 50 Jahre Christ ist. Diese Erkenntnis Gottes ist für jeden frei verfügbar. Amen. Wenn der Vorhang ist zerrissen, jeder hat Zugang. Kannst nicht sagen, für mich war er halb zu. Ich habe einen Eingang nicht gefunden. Da sagt Gott, Mensch, das ist alles offen. Du musst bloß kommen. Amen. Und der vierte Punkt war die Vergebung der Sünden und dann Heilung und Freisetzung, alles, was mit diesen Dingen zu tun hat. Gut, das sind die Worte. Was mache ich damit? Du musst es glauben und anwenden. Glauben und anwenden in deinem Leben. Sonst nützen dir diese Dinge nichts. Genauso wie mit den Israeliten damals. Sie haben dieselben Verheißungen erhalten, haben es aber in ihren Herzen nicht mit Glauben verbunden und haben es nicht angewandt. So, diese Worte sind dazu da, dass wir sie glauben und dass wir sie anwenden. Und du musst dir auch sicher sein, dass es gibt einen, der dir diese Dinge stiehlt. Und wenn du heute schon gar nicht mal wusstest, was die vier Punkte deines Testaments waren von vor 14 Tagen, dann kannst du dir durchaus sicher sein, dass jemand am Werk war, der dir das gestohlen hat. Ich meine, wenn es um dein natürliches Erbteil ging und du und dein Onkel, wie gesagt, ruft dich zum Anwalt und dann wird dir dein Erbe vorgeschlagen, hier ein Haus und das und jenes, du würdest dich drauf stürzen und du würdest jetzt schon darin leben. Mit den irdischen Dingen sind wir schnell. Aber mit den geistlichen Dingen, die ewig sind, die einen Wert haben, der über alles Irdische drüber hinausgeht, gehen wir manchmal so nachlässig um. Und das sorgt dafür, dass die Mächte, also die Dämonen sind scharenweise da, und die sorgen dafür, dass dir dieses Wort gestohlen wird. Du kannst schon am nächsten Tag nicht mal wissen, was die vier Punkte zum Beispiel waren. Das ist ja gar nicht viel. Gott hält das ja überschaubar. So, und wenn man das am nächsten Tag schon nicht mal weiß und der Alltag dich überlagert, dann ist es ein Werk von den Mächten der Finsternis. Weil diese Dämonen sorgen in deinem Leben für alle möglichen Umstände, Dinge, Ablenkung und dies, das und jenes. Und das größte Ding sind die Medien. Definitiv. Die Medien ist heutzutage das Element, was uns am meisten Zeit stiehlt und das Wort Gottes raubt. Amen. Und wir hatten es, glaube ich, zum Gebetsabend oder am Mittwoch oder zum Frühgebet, hat man das mal ganz bewusst mal mitgebetet für junge Menschen, also Teenager, Jugendliche, auch denen wir auf der Straße gesprochen haben. Das Wort Gottes kommt kaum an sie ran. Wisst ihr warum? Weil die Medien die Festplatte besetzt haben. Und vor allen Dingen Computerspiele. Da sitzen so viele Mächte drauf, die das Denken, das Herz der jungen Leute vollkommen gefangen halten. So, und da haben wir gebetet, dass der Herr dort Freiheit schenkt. Das ist ein geistlicher Kampf um das Herz, um die Seele jedes einzelnen Teenagers, jedes einzelnen jungen Menschen. Und der Kampf ist härter wie vor einer gewissen Zeit. Aber der Herr ist Sieger, sein Geist bricht durch. Amen. Aber da muss die Festplatte gelöscht werden und muss Neues draufgespielt werden. Nämlich das Gute, das Vollkommene, das Wort Gottes. Amen. Und dann lass es dir nicht wieder rauben. Und wenn das Erste nach der Löschung, die ersten vier Punkte, dann lad dir vier Punkte runter. Deines Erbes in Christus. Das Gesetz im Herzen, neuer Geist. Halleluja. Die Erkenntnis Gottes, Teil des Volkes und Vergebung, Versöhnung, Heilung und Freisetzung hat alles dein Vater für dich bereitet. Er versucht, dir das Wort zu stehlen. Wer sorgt dafür, dass das Wort nicht gestohlen wird? Es ist deine und meine Verantwortung. Amen. So, dann bewahre das Wort. Es gibt so viele Schriftstellen, so viele Verheißungen im Neuen Testament, wo Jesus sagt, die mein Wort bewahren, die mein Wort bewahren, die werde ich erretten aus der Stunde der Versuchung. Denen werde ich das und das tun. Die mein Wort bewahren. Bewahre es. Sorge es dafür. Halt es für einen kostbaren Schatz. So, wenn dem Dieb es gelungen ist, das Wort zu stehlen, dann hat er die Grundlage des Glaubens entzogen. Wenn du das Wort Gottes nicht mehr in dir hast oder nicht mehr in dem Maße, wo es verfügbar ist in deinem Herzen, dann hat er dir die Grundlage deines Glaubens gestohlen, weil der Glaube kommt ja aus dem Wort. Wie sollst du deinen Glauben aufbauen, Gott zu suchen? Herr, ich will dich erkennen. Ich will so eine enge Beziehung mit dir haben, wie du es mir versprochen hast. Es gibt da keine Begrenzung in der Beziehung zu Gott. Wie machst du dich da auf? Oder wie suchst du ihn, wenn du nicht glaubst, dass Gott dir es verheißen hat? Und nebenbei haben wir schon im Lobpreis den Vers Hebräer 11, 6, steht dort geschrieben, dass es ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wisst ihr, dass Satan die Bibel genauso kennt, besser wie manche Christen? Wisst ihr, dass er diesen Vers kennt? Dass es ohne Glauben unmöglich ist, für einen Christen Gott zu gefallen? Dann zieht er dir die Grundlage weg. John Ramirez, dieser General Satans, er wurde sogar von Satan als Sohn bezeichnet, weil er so eine enge Beziehung zu ihm hatte. Er hat mit ihm nächtelang gesprochen und ihre Gottesdienste gingen abends von um 7 oder um 9 bis früh um 5. Und da sagt er, und die Christen, die jammern mal, wenn sie 2 Stunden Gottesdienst oder Lobpreis haben, da wollen sie schon nach Hause zum Essen oder so. Sagt er, wir haben Gottesdienst gefeiert von abends, also der dunkle Gottesdienst, ne? Ich glaube von 7 oder 9 bis früh um 5, jede Nacht. Und sagt er, ich habe 23 Jahre mit Satan gesprochen, ich kenne ihn. Sein Herz ist voller Strategien. Eine Strategie nach der anderen, um genau das zu bewirken. Das Wort zu stehlen, den Glauben, die Grundlage zu entziehen, zu verführen, zu verlocken, zu versuchen. Mit dem Resultat, dass Christen schwach werden, dann werden sie für seine Dämonen zur Beute und sie zum Abfall zu bewegen. Also es tobt ein Kampf um unsere Seelen. So, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und der dritte Punkt, was er auch noch stiehlt oder stehlen will, wo er ständig dran ist, er will dir das Leben des Geistes stehlen. Er will dir den Heiligen Geist stellen. Das heißt, dieses Leben im Geist, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst im Leben, der diese Kraft ist, die das neue Leben in Christus eigentlich in dir bewirkt, denn er will dich wieder an deine alten Muster und dein Fleisch zurückführen. Und das hat dieselbe Auswirkung. In Römer 8,8 steht geschrieben, die aber im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Römer 8,4 hatten wir das letzte Mal, dass die im Geist wandeln, die Rechtsbestimmungen des Gesetzes erfüllen. Und Römer 8,8 ist, die im Fleisch wandeln, wieder an deiner eigenen Kraft, wieder an deinen eigenen Denken, voll deine Gedanken, voll mit dir selbst, mit deinen eigenen Dingen, im Fleisch, können Gott nicht gefallen. So, das heißt, diese drei Dinge versucht der Dieb dir zu stehlen. Erstens das Wort, zweitens den Glaube und drittens das Leben im Geist. Lass dir das nicht rauben, sondern im Gegenteil, wachse im Wort, bewahre es, wachse in der Erkenntnis, hat Petrus auch geschrieben am Ende seines zweiten Briefes, wachse im Glauben und wachse in deinem Wandel im Geist. Und das Gute ist, Gott hat uns alles, was dafür notwendig ist, geschenkt. Amen. Geschenkt. Wir müssen es nur hören, glauben und tun. Jetzt wollen wir uns mal mit dem Vorbild der ersten Gemeinde beschäftigen, der Urgemeinde. Und sie waren sehr erfolgreich. Kein Widerstand konnte die erste Gemeinde überwinden. Sie hatten enormen Widerstand, dann spätestens seit Stephanus' Steinigung nahm die Verfolgung immer mehr an Fahrt zu. Falsche Lehren kamen ein von verschiedenen Seiten. Gnostizismus genauso wie die Gesetzlichkeit und noch mehr dazu, die ganzen Facetten. Und dort, trotzdem ist die Gemeinde siegreich geblieben und es haben sich Scharen über Scharen damals bekehrt, im ersten Jahrhundert. Und wir hatten vor einer Weile schon mal uns drüber unterhalten aus der Apostelgeschichte, was war denn ihr Geheimnis, dass die so siegreich waren, so voller Überwinderkraft. Und da sind wir aber nicht so richtig bis zum Ende gekommen und gehen wir heute mal, knüpfen wir dort an und gehen mal tiefer rein. Und zwar waren die in Einheit, Einmütigkeit. Wer kann sich an das Wort noch erinnern? Das steht so oft in der Apostelgeschichte. Sie waren in Einheit, sie waren in Einmütigkeit. Und einmütig bedeutet völlige Übereinstimmung, eine Meinung und ein Sinn. Alle dieselbe Einstellung. Und das machte sie unüberwindbar, dass die Einheit, die Einmütigkeit eines Sinnes, dieselbe Einstellung. So, und es gibt drei Arten von Einheit, die wir in der Apostelgeschichte sehen, wo die ersten Christen drin gelebt haben. Und wir beschäftigen uns heute mal 30 Jahre später, 30 Jahre nach Pfingsten mit den Philippern. Da findest du dasselbe Muster wieder. Und daraus können wir lernen, wenn wir in diesen drei Arten von Einheiten auch leben und das in unserem Alltag auch praktizieren oder als Gemeinde auch praktizieren, sind wir auch in den Zeiten, die vor uns liegen, als Gemeinde, egal was kommt, unüberwindbar. Amen. So, und das erste ist die Einheit mit dem Messias, mit Jesus selbst. Das ist die Grundvoraussetzung. Und zwar mit seinem Charakter. So, das war Römer 8, Vers 29. Das heißt, jeder, der dort Jesus angenommen hat, in der ersten Gemeinde oder im ersten Jahrhundert, und das gilt genauso für heute, jeder Einzelne war ein Nachfolger von Jesus und das Erste, was er hatte, war eine Einheit mit dem Messias selbst. Nicht als erstes eine Einheit mit der Gemeinde, mit der Denomination oder sonst was, sondern die Einheit mit dem Messias selbst. Und deswegen nannte man die ersten Christen nicht Christen, sondern Jünger. Und das bedeutet Nachfolger. Und daraus bestand und besteht der Leib Jesu. Du hörst heutzutage verschiedenste Definitionen, woraus der Leib Jesu besteht. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten, je nachdem, wo du stehst. Die einen sagen, das besteht aus katholischer Kirche, evangelischer Kirche, methodistischer Kirche, alle diese 12.000 Denominationen, die es so gibt. Definitiv nicht. Der Leib Jesu besteht aus Jüngern. Und die befinden sich in verschiedensten Gemeinden. Und die Jünger sind diejenigen, die eine tiefe Einheit mit dem Messias haben und seinem Charakter ähnlicher werden. Wohlgemerkt, die Braut Jesu besteht auch aus Jüngern und der Leib Jesu besteht aus Jüngern. Amen. Und die Jünger haben Einheit als erstes mit dem Messias. Und das ist oberstes Gebot. Dann das zweite ist, Einheit mit seinen Werken und mit seinem Auftrag. Das heißt, alle Jünger hatten damals, haben auch heute, es hat sich nie geändert, eine vollkommene Einheit, zwar jeder. Tut mir leid für meine Schrift, aber ich muss noch beüben. Ne? Der Lüdi, bei dir hat es so super ausgesehen letzte Woche. Vielleicht sollst du mal für mich schreiben. Ja. Und das heißt, wir haben, alle Jünger haben Einheit mit dem Messias, mit seinem Charakter, wer Jesus ist, und gleichzeitig mit seinen Werken und seinem Auftrag. Amen. Darin besteht die Einheit jedes Jüngern. Und seine Werke, meine ich, wo Jesus gesagt hat, in Johannes 14, Vers 12, ihr sollt dieselben Werke tun wie ich und werdet noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Das heißt, jeder Jünger hat den Auftrag, dieselben Werke zu tun wie Jesus. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, und das sind wir alle, wir sind auf dem Weg, dann hast du den Auftrag, Einheit mit dem Auftrag beziehungsweise mit den Werken von Jesus, dieselben Werke zu tun wie er. Nämlich das ganz zusammenfassen in ich schreibe vielleicht nochmal drunter, Jesaja 61, 1 bis 3, das ist da schon diese Verheißung gewesen. Es geht einfach darum, die gute Botschaft weiterzugeben. Und Matthäus 28 sind eigentlich alles Grundlagen, aber in dem Zusammenhang nochmal wichtig zu hören, du hast den Auftrag von Jesus erhalten, das Evangelium dort in deinem Umfeld zu verbreiten, die Menschen zu taufen und sie zu lehren, was Jesus geboten hat. Und da gibt es keine Ausnahme. Das gilt für jeden. Und wir als seine Jünger müssen uns eins machen mit seinen Werken. Kranke für Kranke beten, Kranke heilen, Dämonen austreiben, die gute Botschaft zu verkündigen, die zerbrochenen Herzen zu heilen und denen, die in Gefängnissen sitzen, in die Freiheit zu verhelfen. Jesaja 61. Das ist unsere Aufgabe und darauf sollten wir uns konzentrieren. Amen. Wohlgemerkt, die erste Gemeinde, und auch wir lesen das auch bei den Philippern, die hatten vollkommene Übereinstimmung, Einmütigkeit, hatten alle denselben Sinn. Und ihr Lieben, die Gemeinde in Jerusalem, das waren 15.000 bis 17.000. Die waren alle einmütig, alles durch den Heiligen Geist, klar. Aber sie waren alle einmütig, alle dasselbe im Sinn und alle auf das eine ausgerichtet, nämlich die Einheit mit dem Messias, mit seinem Charakter umgestaltet zu werden und die Einheit parallel dazu mit seinen Werken und seinem Auftrag. Deswegen war die Urgemeinde so erfolgreich. Deswegen war sie unüberwindbar. Und der dritte Punkt ist Einheit untereinander. Ihr Lieben, und der Punkt 3 kommt erst als drittes. die Einheit untereinander. So, und wenn es um geistliche Einheit geht, du kannst nur geistliche Einheit haben mit jemandem, der ein Jünger ist, ein Nachfolger von Jesus, nicht bloß sich nennt, sondern auch das lebt, der eine Einheit hat mit dem Messias, der nachstrebt, seinem Charakter gleichgestaltet zu werden und der eins ist mit den Werken und dem Auftrag des Messias. Simpel. Und daraus besteht die Einheit der Christen. Die Einheit untereinander. Das war nicht kompliziert damals. Und es ist auch, das Evangelium war nie kompliziert. Das war so simpel. Wir müssen bloß drin leben. Amen. Heute sind es bloß 3 Punkte. Letztes Mal waren es 4. Jetzt sind es 3. Es wird immer einfacher. Lest einmal nach. Und das kannst du mit dem ganzen Wort, das alles 3 ist, kannst du mit dem Wort Hingabe beschreiben. Im Englischen kommt es noch deutlicher rüber, das ist so wie eine Weihe, eine totale Hingabe an den Meister und an untereinander und an seinen Auftrag. Hingabe. Die Einheit untereinander. Ich nenne nur mal Apostelgeschichte 2,42. Alle, die sich bekehrten am Pfingsttag, die 3000, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten und das täglich. Das ist Grundvoraussetzung überhaupt für Jüngerschaft, für Nachfolger Jesu. Die sind nicht bloß mal sonntags oder zum Schabbat abends damals zusammengekommen und haben eine gute Zeit gehabt und das war's. Nee, sie blieben beständig in der Lehre der Apostelgemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Sie hatten sogar alles gemeinsam. Sie trafen sich täglich in den Häusern und im Tempel. Weil sie waren alle in totaler Einheit mit dem Messias auf dem Weg, sein Bild umgestaltet zu werden. Sie hatten alle eine totale Einheit mit seinen Werken und mit seinem Auftrag. Und deswegen waren sie in Einheit miteinander unterwegs. Versteht ihr? Warum ist denn diese Einheit so wichtig? Warum legt Gott so einen Wert darauf? Erstens, weil er eins ist mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Na, Vater, ich bete, dass sie alle eins werden, so wie du mit mir eins bist und ich mit dir. Gott ist ein Gott der Einheit, ist ein Vater und er sucht die Einheit seiner Kinder. Und deswegen ist es ihm so wichtig. Aber wir nehmen nochmal den Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit oder Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Jünger und Jüngerinnen, also immer Jünger sind da die Frauen mit dabei, in Einheit zusammen sind. Und zwar in der Einheit mit dem Messias, in der Einheit mit seinen Werken und Auftrag. Und dann ist die Einheit untereinander zwangsläufig. Die ist dann gegeben. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart von Aaron bis zu seinem Saum seines Kleides, fließt die Salbung. Dort fließt die Salbung des Heiligen Geistes. Wir warten alle auf die Ausgießung des Geistes, dass sie kommt am Ende der Tage, die letzte Ernte eingefahren wird. Solange die Heiligen, die Jünger, nicht in Einheit sind mit dem Messias und seinem Charakter, mit seinen ausgerichtet sind, bestrebt sind nach seinen Werken und seinem Auftrag, wird das keine Einheit untereinander geben und der Heilige Geist fällt auf Einzelne, aber nicht in dem Maß, wie es eigentlich von Gott geplant ist. Amen. Denn das Salböl fließt von Kopf bis Fuß, wenn Brüder und Schwestern in diesen Einheitspunkten 1 und 2 zusammen sind. Amen. Und dort hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Dort ist Leben und dort ist der Segen Gottes. Der Segen Gottes ist auch im Neuen Bund an Bedingungen geknüpft und nämlich diese drei Punkte der Einheit. Dort schickt Gott seinen Segen hin. Die Salbung und den Segen. Und beides brauchen wir, um effektiv zu sein für uns selbst, leben bis in Ewigkeit. Und wo das Leben ist, werden in Zukunft die Menschen hinströmen. Wenn der Welt der Tod sich ausbreitet, die Furcht, die Kontrolle, die Manipulation, dann suchen die Menschen nach Freiheit und sie suchen nach Leben. Und das findest du nur in der Salbung des Heiligen Geistes und im Segen des Vaters, wenn Brüder in Einheit zusammen sind mit dem Charakter des Messias, mit seinem Auftrag, seinen Werken. Amen. So, dem Teufel ist es ja definitiv bewusst. Und was versucht er? Einheit zu untergraben, Einheit zu blockieren, Einheit zu verhindern. So, und eine besondere Macht, Isabel, ist ganz besonders dazu angesetzt, um diese Teilung, Trennung zu vollführen und ihre untergeordneten Mächte, die da mit ihr zusammenarbeiten. Die sind da sehr stark am Wirken. Einheit ist wichtig. So wichtig. Lass dir das nicht rauben, lass das nicht stehlen. Und du brauchst diese Einheit, du erstmal selbst persönlich mit dem Messias, mit seinem Charakter und mit seinen Werken und Auftrag. Und dann geht die Einheit untereinander. Und das beginnt in Ehe und Familie. Und dann in der Gemeinde. Amen. Jede Ehe ist unter absolutem Beschuss. Nämlich die Einheit zwischen Ehepartnern zu verhindern, zu blockieren, zu untergraben, dass sie ja nicht zusammen beten. Dass sie nicht in eine geistliche Übereinstimmung kommen, sind die Horden der Hölle gesandt. Amen. Als wir in Kansas City waren, 2011, im Gebetshaus, kurz vorher war John Melinde dort, und er hatte von einer Begegnung mit dem Herrn gesprochen, wo Jesus ihm erschienen ist und hat ihm gezeigt, unter anderem, ich will nicht alles erzählen, aber unter anderem hat der Herr ihm gezeigt, damals schon, 2011, dass Satan aus der Hölle einen neuen Schwung, Horden von Dämonen rausgeschickt hat, besonders die christliche Ehen angreifen. Die Einheit blockieren, die zum Ehebruch verführen, Pornografie, das ganzen unreinen Schmutz, aber vor allen Dingen diese Einheit verhindern sollen. Achte auf deine Ehe, achte auf deine Familie, dass dort geistliche Einheit da ist. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Ehepartner zusammen gebetet? Also, Single, du kannst mit deinem Christian beten. Ne? Also die Singles suchen sich jetzt jemand anders. So. Aber jetzt für die Ehepaare. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Ehepartner zusammen gebetet? Täglich sollst du das tun. Lass dir das nicht rauben. Wenn es dort eingeschlafen ist, wenn dort irgendwo eine Blockade reingekommen ist, dann merkst du, dass Isabel am Wirken ist. Es kommt schleichend. Da ist alles andere wichtig. Das ist diese Täuschung in Gedanken. Du musst die Strategien des Teufels erkennen. Und ihm immer einen Schritt voraus sein. Wenn ein Ehepaar zusammen betet, in einer geistlichen Einheit ist, bist du dem Teufel um Kilometer voraus. Deine Familie ist geschützt. Und deine Kinder sind unter der Salbung und unter dem Segen. Amen. Öl und Segen. Psalm 133. Da gibt es keine offene Tür. Da gibt es Leben, Salbung und Segen. Amen. Und dann geht es weiter in der Einheit in der Gemeinde. Wenn die Einheit in der Ehe nicht da ist oder in der Familie, wirkt sich das auf die Gemeinde aus, besonders bei Leiterschaft. Deswegen greift sah dann die Leiter zuerst an. Deswegen ist es wichtig für jeden Einzelnen aus der Gemeinde, für die geistlichen Leiter oder die der Gemeinde vorstehen, zu beten, und zwar täglich. Wenn ihr erwartet ja auch, dass die geistlichen Leiter täglich für euch beten. So, und es ist die Aufgabe derer, die in Einheit sind mit dem Messias, mit seinen Werken, seinen Auftrag, die offenes Auge haben, ein Unterscheidungsvermögen, was im Geist abgeht, auch die Einheit untereinander dahingehend mit dazu beitragen, indem sie für die Leiterschaft beten, dass ihre Ehen geschützt sind, dass dort Einheit da ist in ihren Familien. Amen. Wenn du das weit weg ist, weit entschwommen ist, merkst du, dass du da unter den Einfluss von Mächten bist, die genau das verhindern wollen, dass du das nicht tust. Und das ist Isabel und ihre Untergeordneten. John Ramirez hat es hauptsächlich auf die Pastoren und ihre Familien abgesehen. Der hat Flüche ausgesprochen, ohne Geld zu verlangen. Sagt er, für Christen mache ich alles, wenn ich Christen verfluchen kann, mache ich alles ohne. Sonst geht da immer viel Geld hin und her. Hat er gesagt, da hat er keinen Cent verlangt. Es war ihm eine Freude, christliche Ehen, Familien zu zerstören. Und er konnte das, wenn ein Anrecht da war, wenn offene Türen da waren, wenn keine Einheit da war. Und deswegen ist ein geistlicher Leiter zuerst berufen, Einheit zu bewahren in seiner Ehe, in seiner Familie. Sonst kann er nicht einer Gemeinde vorstehen. So sagt das Wort Gottes. Und dann ist er in erster Linie dazu da, Einheit zu bewahren in der Leiterschaft und Einheit zu bewahren in der Gemeinde. Das ist das oberste Ziel. Weil wenn die Einheit da ist, dann fließt der Segen, das Öl und das Leben. Ein guter Satz von ihm, von John Ramirez, hat gesagt, das kennt ihr alle, wir befinden uns, ein wahrer Christ, ein Jünger, befindet sich auf einem Schlachtschiff, bis zu dem Punkt, wo Jesus kommt. Die falschen Christen befinden sich auf einem Kreuzfahrtschiff, feiern ihre Partys, haben eine gute Zeit, freuen sich aller Dinge. Und sagt er, das sind die, die verloren gehen, die in den Abfall, die vom Herrn abfallen. Ein wahrer Christ befindet sich auf seinem Posten, auf einem Schlachtschiff. Weil der Teufel macht keinen Urlaub. Er macht keine Pause. So ist es jetzt wieder zurück. Petrus hat uns das verheißen, dass alles, was zum Leben und zum gottesfürchtigen Wandel, zur Einheit in Ehe, Familie, in Gemeinde dient, hat Gott uns bereits geschenkt. Er hat uns das bereits geschenkt. Weil der Geist der Einheit lebt ja in dir. Und du hast Einheit mit deinem Messias, mit seinen Werken, seinen Auftrag. Und dann kommt die Einheit auch untereinander. Amen. Und wir sind Teilhaber dieser allergrößten Verheißung geworden in Christus. Und unsere Verantwortung besteht da drin, und da kommen wir jetzt zum heutigen Text im Philipperbrief. Philipper 1, Vers 27, dort steht: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Philipper 1, 27. Führt euer Leben, wörtlich steht eigentlich dort, nur führt euer Leben als verantwortungsvolle Himmelsbürger. Also wir sind nicht mehr irdisch, sondern wir sind Himmelsbürger. Zu den irdisch Gesinnten könnt ihr mal Kapitel 3 lesen, ist nicht mein Thema heute, was Paulus zu den irdisch gesinnten Christen sagt. Sie sind Feinde des Kreuzes, ihr Ende ist die Verdammnis. So. Aber hier geht es um die Himmelsbürger. Wir, die himmlisch gesinnt sind, führt euer Leben auf der Erde als verantwortungsvolle Himmelsbürger. Soweit dazu. Und dann geht er in Vers 12 im Kapitel sogar 2 sogar so weit, und das lese ich aus einer anderen Übersetzung mal, einen Teil daraus, Philipper 2, Vers 12. Meine Lieben, als ich bei euch war, habt ihr meinen Anweisungen immer befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auch praktisch auswirkt. Das heißt, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir, ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel steht, aber bei mir in der Schlachter steht mit Furcht und Zittern, anders sagen mit ganzem Herzen, mit ganzer innerer Kraft, dass unsere Errettung sich auch praktisch in unserem Leben auswirkt. Und das war nicht nur das Problem damals bei den Philippern, sondern es ist das Problem heutzutage bei allen Christen. Der Erkenntnisstand ist sehr hoch, man weiß sehr viel. Das Level des Glaubens ist im Gegensatz dazu sehr gering und das praktische Anwenden noch geringer. So, und da müssen wir irgendwann mal nachholen, gemäß des Erkenntnisstandes, mal den Glauben und die Anwendung mal ein bisschen hochfahren. Und das hat Paulus hier zu den Philippern schon gesprochen. Dass sich unsere Errettung, die wir alles geschenkt bekommen haben, auch entsprechend auswirkt in unserem Leben, im Alltag. So, wenn man jetzt mal von den Philippern das schaut, siehst du diese drei Muster, also diese drei Punkte der Einheit, findest du jetzt hier im Philipperbrief genauso wieder. Das heißt, dieses Muster von der Apostelgeschichte findest du jetzt hier 30 Jahre später. Das, wovon Paulus schreibt, ist 30 Jahre nach Pfingsten. Und das sind dieselben Muster, die der Heilige Geist der Gemeinde Jesu Christi mitgibt, und zwar nicht nur für das erste Jahrhundert, sondern für uns heute. Und Paulus hat diesen Brief an die Philipper geschrieben, circa 9 bis 10 Jahre, nachdem er die Gemeinde gegründet hatte. So. Und wer hat denn zu dieser Gemeinde in Philippi dazugehört? Das war die erste, die sich bekehrt hat, war unsere Lydia. Ne? Du hast doch einen guten Namen gekriegt von uns. Also die erste, die sich in Philippi bekehrt hat, war Lydia, eine fromme Jüdin, eine Bobo-Händlerin, eine reiche Frau und ihr ganzes Haus. Der nächste Kandidat, der war so gegensätzlich, aber interessant, woraus die Gemeinde besteht oder bestanden hat in Philippi. Der nächste, der sich in Philippi bekehrt hat, lest an der Apostelgeschichte, das war der Kerkermeister und sein ganzes Haus. Interessante soziale, gesellschaftliche Konstellation. Der bekehrte sich in der Nacht, kurz nach dem Erdbeben. Also es hat ein Erdbeben gebraucht, dass er sich bekehrt hat. Wo dann Silas und Paulus aus dem Gefängnis befreit wurden. In der Nacht hat dieser Kerkermeister sich zu dem Herrn bekehrt und sein ganzes Haus, nachdem sie das Wort Gottes gehört hatten, haben sich in der Nacht taufen lassen. So, jetzt hast du Lydia mit ihrem Haus, den Kerkermeister mit seinem ganzen Gefolge. Daraus bestand die Gemeinde. Und 10 Jahre später ist diese Gemeinde gewachsen, sodass Paulus die Gemeinde anschreibt in den ersten Versen, im ersten Kapitel. Paulus, Timotheus, Knechte Jesu Christi, an die Heiligen in Christus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Also es war schon zu einer richtigen Gemeinde geworden. Also eine Gemeinde besteht aus Heiligen, aus Ältesten und Diakonen. Ist doch gut, ne? Nach 10 Jahren waren die schon ganz gut da gewachsen unterwegs. Und zu diesen schreibt er jetzt diesen Brief und erwähnt wieder diese drei Muster, dass sie darin wachsen sollen. Er lobt sie für gewisse Dinge, aber sagt, wachst weiter in den Dingen. Und wir beginnen mal hier mit dem Vers 27 im ersten Kapitel, was ich schon angeschnitten habe. Und er ermahnt sie, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Führt euer Leben als verantwortungsvolle Himmelsbürger, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre. Jetzt geht es darum, dass ihr feststeht in einem Geist, also in Einheit, und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Versteht ihr? Seht ihr das Muster wieder bei Paulus? Er sagt zu ihnen, führt euer Leben als verantwortungsvolle Himmelsbürger. Was sollen sie machen? Einheit. Indem ihr alle in einem Geist, und wieder dieses interessante Wort, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und wörtlich steht hier, dass sie mit vollem Einsatz kämpfen sollen. Das ist ein Wort aus der damaligen Sprache der Wettkämpfe. Also dann, wenn so ein Läufer losgelaufen ist, dann musste mit vollem Einsatz laufen, um einen Preis zu erringen. Und das meint Paulus, ist dasselbe Wort. Und so schreibt er zu der Gemeinde, kämpft mit vollem Einsatz in einem Geist einmütig für den Glauben des Evangeliums. Das heißt, er erinnert diese Gemeinde nach 10 Jahren daran, bleibt dran, steht in Einheit zusammen und habt Einheit mit den Werken und dem Auftrag des Messias. Kämpft für das Evangelium. Und zwar vor Ort und dann darüber hinaus. Amen. Und das ist genauso unsere Aufgabe, dass wir im vollen Einsatz miteinander in Einmütigkeit zusammen sind und auf ein Ziel ausgerichtet für die Ausbreitung des Evangeliums vor Ort und darüber hinaus. Und so hat der Herr uns ja das Vorrecht gegeben, wirklich auch für strategisch wichtige Dinge zu beten, wo wir persönlichen Kontakt haben, nämlich der Norden Ostdeutschlands, wo wir persönlichen Kontakt haben und lässt sich besser beten. Und dann für die Juden im Osten Deutschlands. Da ist wie eine Trennung zwischen Ost und West. Seit der Wende haben sich eine Handvoll Juden bekehrt oder 2 Hände voll, maximal 3, im ganzen Osten Deutschlands. Im Westen haben sich ganz viele Juden bekehrt. Und da ist eine Trennung drin und wir sind ja schon über Jahre dann am Gebet, dass dort die Juden in Chemnitz, Leipzig und Dresden, vor allen Dingen hier in Sachsen, dass dort eine Öffnung ist, dass sie zu ihrem Messias bekehren. Amen. Und nächste Woche kommt ein Gebetsteam von Kiew, wo wir waren, von der Chemo Kiew, kommt ein Gebetsteam da nach Chemnitz und die fahren dann in die innerdeutsche Grenze, sind alles messianische Juden und die beten dann, dass dort eine Freiheit geschieht. Amen. Und wir sind am Gebet da schon länger in der Sache dabei. Amen. Wir beten ja schon auch für Ort hier, für Djoba und die Region. Wir waren schon viel auf der Straße draußen, waren in Einheit zusammen, haben das Evangelium auf der Straße verkündigt oder hier Veranstaltungen gemacht. So, und das ist echt ein Segen. Aber wie Paulus ja sagt, sollte uns das noch ermutigen, mit vollerem Einsatz dort reinzugehen. Und die Philippa war die einzigste Gemeinde, die mit Paulus Gemeinschaft hatte im Geben und ja, im Geben. Sie hat ihn finanziell unterstützt an vielen Orten, wo er war. Das lest er dann im Kapitel 4, 15, wo er sagt, ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Das heißt, die Philipper haben ihn, den Paulus und somit sein Team und die Ausbreitung des Evangeliums finanziell unterstützt, sodass sie freigesetzt waren, das Evangelium zu verkünden. Und da haben wir auch das große Vorrecht, dass wir da mit Richard da im Himalaya zusammenarbeiten. Und da haben sich ja schon Hunderte von Menschen bekehrt. Und so lasst uns in diesen Dingen weiter ausgerichtet bleiben. Amen. Mit vollem Einsatz, einmütig und in einem Geist für den Glauben und beziehungsweise die Ausbreitung des Evangeliums eintreten. So hat Paulus hier diesen dritten Punkt angesprochen. Und dann schreibt er weiter, und lasst euch in keiner Weise einschüchtern, Vers 28, von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Und er sagt, lasst euch in absolut keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Das heißt, Widerstand gibt es, wird es geben, haben wir schon auch des Öfteren erlebt. Aber wir sollten uns nicht einschüchtern lassen von Widerstand, in keinerlei Weise. Das ist eine Ermahnung vom Herrn. Und das ist ein Zeichen des Verderbens für diejenigen, die Widerstand leisten, für uns aber der Errettung von Gott. Widerstand ist immer ein Zeichen, dass man auf dem Weg ist. Und dann schreibt Paulus hier in Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt, jetzt von mir hört. Und er spricht über eine besondere Gnade, die die Philipper hatten, die Paulus selbst hatte, nämlich die Gnade, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und das ist eine Gnade, die der Herr auch in Deutschland in Zukunft austeilen wird. Es ist eine Gnade, für Christus zu leiden. Es ist eine Gnade, für Christus Widerstand zu erdulden. Und letztendlich ist es eine Gnade, für Christus zu sterben. Das ist eine Gnade. Märtyrer ist ein Vorrecht, wenn es in der richtigen Gesinnung geschieht. So hat er dieses Thema, den dritten Punkt jetzt hier, diesen zweiten Einheit mit seinen Werken angesprochen. Und dann macht Paulus weiter. Jetzt geht er tiefer rein, und zwar in die Einheit untereinander. Jetzt spricht er den dritten Punkt an unter den Philippern. Und zwar Kapitel 2, Vers 1. Und da sagt er, gibt es nun bei euch Ermahnung oder Ermutigung, das Wort kann beides bedeuten, in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht. So im Vers 1 macht er so eine sogenannte Zustandsfeststellung. Er sagt, bei euch gibt's Ermahnung, Ermutigung in Christen. Also das heißt, die Geschwister ermutigen sich gegenseitig. Sie ermahnen sich auch mal. Sie sprechen sich die Liebe zu. Es gibt Gemeinschaft des Geistes. Es gibt Herzlichkeit und es gibt Erbarmen und Mitleid. Das sagt er richtig gut. Aber dann sagt er, macht meine Freude völlig. Also es gibt noch mehr. Und dann sagt er, jetzt arbeitet an den nächsten Punkten, habt einen gemeinsamen Sinn, seid eines Sinnes, habt die gleiche Liebe, seid einmütig auf das eine bedacht. Das heißt, habt die gleiche Einstellung, die gleiche Liebe, einmütig auf das eine bedacht, und erinnert sie an die Priorität. Seid auf das eine bedacht, und das sind wieder diese drei Punkte: Einheit mit dem Messias, Einheit mit seinen Werken, seinem Auftrag und Einheit untereinander. Seid auf dieses bedacht. Und interessanterweise sehen wir im Kapitel 4, Vers 2, dass er zwei Schwestern dort ermahnt, die nicht eines Sinnes waren. Die schreibt das sogar öffentlich in den Brief rein, sodass wir das heute 2000 Jahre später noch lesen können. Knapp 2000 Jahre später. Und da seht ihr mal, wie wichtig dem Paulus diese Einheit war und diese selbe Einstellung, dieses eines Sinnes sein. Und hier ermahnt er zwei Frauen, zwei Schwestern, Kapitel 4, Vers 2. Ich ermahne Euodia, interessanter Name, und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Er sagt, ihr zwei Mädels hier, also so wie ihr miteinander umgeht, so geht das nicht. Ihr zwei blockiert die Einheit in der Gemeinde. Interessant, ne? Das waren vielleicht zwei alleinstehende Frauen. So, genauso wie wenn in einer Ehe keine Einheit da ist, sich das auf die Gemeinde auswirkt. So war das auch zwischen diesen zwei Single-Damen der Fall. Man liest im 19. Testament bei Paulus nirgendwo, dass er zwei Männer ermahnt, aber hier sind, wie immer, sind es zwei Frauen. Und er sagt, ihr zwei, ihr seid ein bisschen in Unstimmigkeit. Ihr seid nicht eines Sinnes. Und ich ermahne euch, klärt die Dinge. Kommt aufeinander drauf zu, klärt diese Dinge, kommt in Einheit, damit sich das auch nicht weiterhin negativ auf die Gemeinde auswirkt. Muss man so nebenbei, wie wichtig Paulus diese Dinge waren und dass er auch keine Scheu hat, das in seinem Brief schriftlich zu ermahnen. Dann geht es weiter, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist auch eine hohe Herausforderung, die er hier an den Tag legt. Und ihr Lieben, bei diesen Versen geht es um den Punkt 1, die Einheit mit dem Messias und seinem Charakter. Und er sagt in der Gemeinde, tut nichts aus Selbstsucht oder Ehrgeiz oder Ruhmsucht oder Selbstüberschätzung, kann man das Wort auch beschreiben. Macht nichts, damit ihr gesehen werdet oder damit euer Dienst sich ausbreitet oder damit euer Selbstwertgefühl, was woanders vielleicht verletzt wurde, wie immer vom Ablehnungspotenzial her, gesehen und das in der Gemeinde jetzt aufzubessern, tut nichts aus diesen fleischernen Gründen von Selbstsucht und Ehrgeiz. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Paulus arbeitet sich hier in den Versen, Vers für Vers, schrittweise immer mehr an den Charakter Jesu ran. Und wir sollten ja umgestaltet werden in den Charakter von Jesus. Und er fängt an, das immer mehr zu vertiefen, was der Charakter von Jesus ist. Wenn du das hörst, Römer 8, 29, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, dann denkst du, oh, schön, ich leuchte auch mal so, wenn Jesus kommt, da habe ich denselben Leib wie er. Ich bin doch schon Jesus ähnlich. Oder so, ne? Nee, Paulus nimmt die ganzen Dinge praktisch raus und er sagt, hier steht Jesus und du sollst ihm ähnlich, das heißt deckungsgleich werden. Und wenn wir uns mal vor Jesus stellen, wie viel von Jesus ist denn eigentlich schon in uns gewachsen? Wie viel ist schon ähnlich, deckungsgleich mit ihm? Und diese Dinge spricht Paulus an. Und wenn wir uns ehrlich sind und wenn wir uns mal im Gedanken vor Jesus stellen, dann sehen wir, dass es aus uns heraus Dinge gibt, die weit über Jesus drüber hinausgehen. Und die beschreibt Jesus in Johannes 15, die müssen beschnitten werden. Das, alles, was über Jesus drüber hinausgeht, ist das eigene Ich, ist das Fleisch, ist die Selbstsucht, Ruhmsucht, alles, was er Paulus hier anspricht, Stolz, Ich. Alles, was drüber hinausgeht über Jesus, ich, mir, meiner, mich, es geht nur um mich. Aber ich bin jetzt mal aber sauer oder ich bin jetzt mal dies, das und jenes. Das geht weit über Jesus drüber hinaus und das beschneidet das Kreuz. Einheit mit Jesus ist nur möglich durch sein Kreuz. Na, lieben, ich verrate ich mal ein Geheimnis, habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Ich bete das jeden Tag, fast jeden Tag für mich und für euch. Weil das Beste ist, was dir und mir geschehen kann. Dass alles, was über Jesus, ich bete nur, dass der Herr uns beschneidet mit dem Schwert seines Kreuzes. Alles wegschneidet, was über Jesus drüber hinausgeht. Und das kann manchmal wehtun. Und der Herr lässt Umstände in unserem Leben zu, die wir nicht so lieben. Aber sie dienen dazu, dass das Bild von Jesus in uns offenbar wird, dass wir ihm deckungsgleich werden, dass Dinge abgeschnitten werden, damit die Konturen von Jesus dieselben sind wie die unseren. Amen. Tut nichts als Selbstsucht, nichts in Ehrgeiz. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Haben wir denn überhaupt schon mal so einen Gedanken gehabt, den anderen höher zu achten als sich selbst? Nee, ich glaube kaum. Wir leben unseren Alltag hin, wir kommen zusammen, aber auf so einen Gedanken ist kaum einer gekommen, oder? Aber das ist die Gesinnung Christi. Das ist der Charakter Christi, mit dem wir eins werden sollen. Und wenn wir uns nochmal vor Jesus stellen, dann sehen wir natürlich, dass der Vater am Arbeiten ist, durch den Geist die Dinge wegzuschneiden, die darüber hinausgehen, aus unserem Ich-Bezogenheit. Aber dann sehen wir auch ganz viele leere Stellen, die nicht ausgefüllt sind, wo Jesus sichtbar ist und von mir gar nichts zu sehen ist. Und die müssen aufgefüllt werden. Und das ist der Charakter von Jesus. Und diese Dinge, die Jesus hier anspricht, oder Paulus anspricht vom Charakter Jesu, sind einfach nur drei. Und diese drei Dinge sind meistens die drei Dinge, die bei uns fehlen. Und das erste ist Demut. Und das zweite, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Können wir hier noch mit reinschreiben, Philipper, zum ersten Punkt. Philipper 2, Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein, denselben Charakter wie Jesus. Und er spricht hier Demut an und Selbstverleugnung. Das sind auch die zwei Schlüsselbegriffe für eine erfolgreiche Ehe. Für eine erfolgreiche Familie, eine erfolgreiche Gemeinde. Diese zwei Dinge, und das dritte kommt noch dazu später, die kriegst du nicht als Gabe des Geistes geschenkt. Es steht nirgendwo drin, die Gabe des Geistes der Demut, die Gabe des Geistes der Selbstverleugnung und das dritte ist Gehorsam. Oder die Gabe des Geistes des Gehorsam. Steht nirgendwo drin. Diese drei Dinge, sagt Jesus, lernt von mir. Hört, glaubt und setzt es um. Das ist im praktischen Alltag unsere Aufgabe. Das wird dir von Gott nicht geschenkt. Nur die Voraussetzung, dass du es tun kannst. Erleben. Diesen Charakter von Jesus, von Demut, Selbstlosigkeit und Gehorsam, den Paulus ja anspricht, das ist unsere Verantwortung, das im täglichen Leben zu erarbeiten. Amen. Wenn in einer Ehe, in einer Familie, wenn in einer Gemeinde die Menschen nicht gewillt sind, sich selbst zu verleugnen, die eigenen Interessen vollkommen zurückzustellen und den anderen höher zu achten wie sich selbst, nicht auf die eigenen Rechte, die eigene, ich will jetzt das und das. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Dann gibt es Streit, dann gibt es Zerwürfnis, dann gibt es Trennung. Und nur das Kreuz, wenn es das beschnitten hat, gibt es Einheit. Wenn du es wachsen lässt, gibt es Trennung. So, stell dich nochmal vor Jesus und dann sieh im Geist, lass das zeigen, wie viel Demut, Gehorsam und Selbstverleugnung in mir oder dir schon gewachsen ist. Und dann siehst du, wie das Bild von Jesus schon Gestalt gewonnen hat. Du, ihr Lieben, der Herr hat wenn er vom Himmel auf die Erde schaut, er schaut nicht auf das Politische, er schaut nicht auf Corona, er schaut nicht auf die Maßnahmen, er schaut nicht auf den Great Reset, er schaut nicht auf das Aufkommen des Antichristen, er weiß, es steht alles im Wort, es wird alles geschehen. Worauf Gott schaut, in erster Linie ist, dass seine Nachfolger, die sich Jünger nennen, die sich Christen nennen, in diese Einheit hineinkommen, mit der Einheit mit dem Messias, in die Einheit mit seinem Auftrag, mit seinen Werken und die Einheit untereinander. Denn dann erst kann Jesus zurückkehren, wenn die Braut zubereitet ist, wenn sie ihren Auftrag ausführt. Das, was die Wiederkunft von Jesus zurückhält, ist die Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Denn die Gemeinde von Jesus Christus auf der Erde hält auch das Aufkommen des Antichristen zurück. Aber sie hält auch die Wiederkunft des Herrn noch auf. Deswegen gilt diese Ermahnung von Paulus genauso uns, dass wir mit ganzem Inneren, mit Furcht und Zittern, wie es er schreibt, unsere Errettung verwirklichen. Nämlich diese Dinge ernst nehmen. Und dann sagt er, denn ihr sollt alles so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er an der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen und seiner äußeren Erscheinung nach als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Hier hält er den Philippern Jesus vor und seine Haltung der Demut, der Selbstverleugnung und im Vers 8 seines Gehorsams. Er hält ihm praktisch Jesus als Spiegel vor und sagt, das ist euer Vorbild. Und so wie Jesus alle, sag ich mal, er ist als Gottes Sohn auf die Erde gekommen, definitiv, weil manche, auch so eine ganz weltbekannte charismatische Gemeinde, die leugnet das, die sagt, das war nicht der Fall. Aber Jesus kam als Sohn Gottes auf die Erde. Er hat das Äußere eines Menschen angenommen. Aber innen war er immer und blieb er dasselbe. Der Sohn Gottes steht hier, der äußeren Erscheinung nach als Mensch erfunden wurde. Und so musst du dir mal diese Selbstverleugnung von Jesus anschauen. Er war Gott gleich und hat sich nahm die Gestalt eines Geschöpfes an. Der Schöpfer in der Hülle eines Geschöpfes, noch dazu eines sterblichen Menschen. Unter dem Zustand der gefallenen Schöpfung in diese Hülle kam Jesus rein. Er ließ seine Herrlichkeit im Himmel zurück. Und warum machte er das? Weil er dich und mich höher geachtet hat wie sich selbst. Amen. Der zur Rechten des Vaters demütigte sich. Unter die Engel, steht sogar im Hebräerbrief, wurde niedriger gefunden wie die Engel. Er erniedrigte sich und nahm die Gestalt eines gefallenen Menschen an, also die äußere Erscheinung. Hat Jesus hier auf dieser Erde während der 33 Jahre irgendwo mal seine eigenen Interessen gesucht? Er sagt, jetzt bin ich Jesus, ich bin doch der Sohn Gottes hier, ich mache alles für euch, jetzt will ich auch mal meine Ruhe haben. Und jetzt müsst ihr mich auch mal bedienen. Nee, er war der Diener alle, hat nie seinen Vorteil gesucht, hat nie das Seine gesucht, nie. Er ist das vollkommene Vorbild. Und überleg mal, wenn die Schrift sagt, wir sollen in sein Bild umgeformt werden, was das für ein hoher Standard ist, den der Heilige Geist nur vollbringt. Amen. Aber das ist das Ziel des Vaters und er hat uns alles geschenkt, was dafür notwendig ist. Alles geschenkt. Er wurde sein, Vers 8, lese ich nochmal, er wurde in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus war gehorsam bis zum Tod. Jesus tat nichts aus sich selbst, er sagt, ich mache nichts aus mir selbst, ich rede nicht aus mir selbst, ich tue die Dinge nur, die ich den Vater habe tun sehen. Wir lesen das ja drüber weg. Aber wenn Gott sagt, das ist euer Vorbild. Also diese Verse in dem Zusammenhang, also mich betrifft es, also im Herzen wirkt sich das schon in Form von Betroffenheit aus. Ja? Wenn ich das mit meinem Alter vergleiche. Aber das erwartet der Herr von jedem von uns. Dazu sind wir erlöst, nicht für uns selbst, sondern um in sein Bild umgestaltet zu werden, um diese Einheit zu kommen. Jesus hat auch nie mit dem Vater rumdiskutiert, sondern er war gehorsam in allen Dingen, sogar bis zum Tod. Er hat nur in Gethsemane gesagt, wo er diesen Kelch des Zorns gesehen hat: Wenn es möglich ist, lass ihn an mir vorübergehen, auch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war das einzigste Mal, weil die Strafe der Sünde, also das Gericht für alle Menschen in diesem Kelch, das war schon enorm. Aber er hat sich trotzdem unter den Willen des Vaters gebeugt. Er hätte kein Aussteigen in dem Moment. Kein Problem, der Vater hätte ihn wieder angenommen. Aber da wären wir in alle Ewigkeit verloren gewesen. Und weil Jesus dort gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, sitzen wir heute hier, sind erlöst, beschenkt, auch mit der Fähigkeit, in seinen Charakter umgestaltet zu werden. Und darum hat Gott ihn auch über alle Namen oder alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Darum hat Gott ihn erhöht über alle Maßen und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Jesus hat diesen Lohn des Vaters, diese Erhöhung über alles, diesen Namen Jesus über alle Namen, hat er erhalten, nachdem er bis an den tiefsten Punkt gegangen war. Selbstverleugnung, Demut und Gehorsam bis zum Schluss. Das hat der Vater belohnt. Und wenn wir davon reden, ne, im Grundlagenkurs, das letzte Gericht vor dem Richterstuhl Christi, die Gemeinde, Holz, Heu oder Stroh, Gold, Edelstein oder Silber, diese Werke, wenn die dann geprüft werden. Du siehst hier, was dem Vater wichtig ist, was in seinen Augen Gold, Silber und Edelsteine ist, der Charakter von Jesus, nicht die Werke in ihrer Fülle. Wenn das, was wir tun, auch was wir meinen zu tun, für Jesus zu tun, wenn es von einer Haltung von Ehrsucht, Ruhmsucht, Selbstüberschätzung, Ehrgeiz, ohne Demut, ohne Selbstverleugnung und ohne Gehorsam erfolgt, wird in dem Moment, wo du vor ihm stehst, verbrennen. Wir sehen an dem Beispiel von Jesus, was Gott ehrt, was er über alle Maßen erhöht, an wem er einen Namen gibt in der zukünftigen Welt, die dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden, die das auf das eine bedacht sind, wie er in den Versen vorher schreibt. Demut, Selbstverleugnung und Gehorsam. Damit in dem Namen Jesus sich beugt, müssen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann schreibt Paulus: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Andere Übersetzungen sagen, bringt sie zum Abschluss. Bringt eure, die Errettung, du kannst sie ja nicht erkaufen, die hat Jesus ja dir erkauft, sondern verwirklicht sie, bringt sie zum Abschluss und macht das mit ganzem Herzen, indem ihr diese Verheißung im Glauben ergreift und im Alltag umsetzt. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Soweit dazu, bis dahin erstmal. Verstehen wir jetzt, um was es geht? Um diese Einheit mit ihm, mit seinem Charakter, mit seiner Demut, Selbstverleugnung und mit seinem Gehorsam, Einheit mit seinem Werk, seinem Auftrag und die Einheit dann untereinander. Im Vers 15 schreibt er, wenn wir diesen Dingen gehen, dann wandeln wir als helle Lichter in dieser Welt. Und der Standard der Welt geht genau entgegengesetzt. Da gibt es kein Gehorsam, da gibt es keine Selbstverleugnung und keine Demut. Genau das Gegenteil. Und das ist Finsternis im Geistlichen. Und diejenigen, die den Charakter von Jesus tragen, die diese Einheit auch mit ihm suchen und mit diesen anderen beiden Dingen, die leuchten im Geist als helle Lichter inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts. Vers 15. Amen. Und das, ihr Lieben, sind die Kinder Gottes. Na, wir freuen uns immer so gern. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind geliebt vom Vater. Das ist super, das macht auch. Aber leuchten wir auch. Weil die Kinder Gottes leuchten. Inmitten eines vertretenen, verkehrten Geschlechts. Die machen den Unterschied. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Danke, dass du uns alles geschenkt hast. Was dazu dient, in den Charakter von Jesus umverwandelt zu werden. Danke, dass alle Voraussetzungen von dir da sind. Und ich bete, Herr, dass du uns die Gnade gibst, Herr, dass wir dieses Wort bewahren in unserem Herzen, dass wir das nicht stehlen lassen. Dass wir mit dir gemeinsam zusammenarbeiten, Heiliger Geist, der du uns in all diese Dinge, in die Wahrheit und diese Umsetzung hineinführst. Und dass unser Glaube immer stärker wird in deine Kraft, in das, was du uns geschenkt hast. Und danke, dass du uns die Gnade gibst, dass es vom Hören auch zum Tun wird, Herr. Dass du uns Weisheit schenkst, Heiliger Geist, wie wir das in unserem persönlichen Leben, in unseren Ehen, Familien, der Gemeinde auch praktisch umsetzen. Danke, dass wir dadurch unüberwindbar sind und dass deine Gemeinde dort siegreich bleibt. Bitte, dass dein Wort bewahrt und bedeckt bleibt jetzt, Herr, dass Satan es echt nicht stehlen kann, ja, sondern dass es weiterarbeitet in unseren Herzen. Amen.